brauche ich auch nicht mehr predigen, ne? Bei all diesen, super Zeugnissen, ja? Das war doch eine Predigt, oder? Und wenn man genau reingehört hat, so der eine oder andere, ne, was er darin gefunden hat, was es für ihn wert geworden ist. Genau, und so soll es ja auch für dich sein. Reich Gottes in der Kleingruppe, das soll unser Thema sein heute Abend. Wir wollen Reich Gottes ja uns wirklich nochmal konzentrieren dieses Jahr, Schwerpunkt legen, Reich Gottes sehen, erleben, denken und so weiter. Weil das war die Botschaft, die Jesus gebracht hat. Er hat das Evangelium des Reiches Gottes verkündigt, hat seinen Jüngern weitergegeben und sagt, jetzt geht ihr und verkündigt dieses Evangelium des Reiches Gottes. Also da steckt so viel mehr drin, ne? Die Größe liegt im Kleinen. Wer hat das schon mal gehört? Die Größe liegt im Kleinen. Wer meine Predigt gehört hat vom 9.2.2019, da war das der Titel. Genau, könnt ihr als Podcast hören, ist noch auf unseren Predigten drauf, auf der Webseite, könnt ihr ganz gerne nachhören. Und sehr einfach die Schlussfolgerung raus, Kleingruppen sind der Weg zu einer extrem stabilen und wachsenden Gemeinde. Und da werde ich heute noch ein paar Beweise dazu geben, ne, warum das so ist. Aber ich möchte einsteigen, Apostelgeschichte 18 jetzt. Und eine Geschichte lesen mit euch, die dem Paulus passiert ist. Er war in dieser Stadt in Korinth an jedem Sabbat und erhielt sich Paulus in der Synagoge. Und die Synagoge war ja der Ort, der Gebetsraum, wo sich die Juden auch versammelt haben. Aber wir lesen gleich mit den Leuten und überzeugte Juden und Griechen. Also waren nicht nur Juden tatsächlich in der Synagoge. Na? Weil sie aber nichts davon wissen wollten und ihn beschimpften, schüttelte er sein Obergewand von ihnen aus und sagte, euer Blut auf eurem Kopf, ich habe keine Schuld, wenn Gottes Urteil euch trifft. Ich werde jetzt zu den Nichtjuden gehen. Und er verließ die Synagoge und predigte von da an bei Titius Justus, einem Griechen, der an den Gott Israels glaubte und dessen Haus unmittelbar an die Synagoge stieß. Schließlich kam sogar der Synagogenvorsteher Crispus zum Glauben an den Herrn, er und alle, die in seinem Haus wohnten. Auch viele andere Korinther, die Gottes Botschaft hörten, kamen zum Glauben und ließen sich taufen. Halleluja! Raus aus der Synagoge, rein ins Nachbarhaus. Halleluja. Und dort hat sich eine Gemeinde entwickelt und viele Menschen sind gläubig geworden. Paulus entscheidet sich, in einem Haus mit einer kleinen Gruppe zu beginnen. Riesenstadt. Hey, ich will hier viele Leute erreichen. Da brauche ich einen Ort, wo richtig viele Leute reinpassen. Synagoge war schon mal ganz gut. Da können sich viele Leute versammeln. So ein Privathaus, wie viel finden da Platz? Da kann ich doch nicht viel erreichen. Wisst ihr, ich bin als Missionar rausgegangen nach Indien und ich hatte echt diese Vorstellung, ich muss immer zu vielen Leuten predigen. Klar, Dinge beginnen klein, aber ich habe immer so dieses im Kopf gehabt. Predigen, das macht man zu vielen Leuten. Ich brauche also viele Leute. Irgendwie, ich muss Leute sammeln, damit ich viele Leute habe. Naja, Gott musste mich was anderes belehren. Die Kleingruppe. Und sich wirklich Zeit zu nehmen mit der Kleingruppe und mit der Kleingruppe auch zu bleiben, sie zu schulen, dass auch sie wiederum Kleingruppen machen. Nur mein Vater hatte das gemacht. Mein Vater war Hauskreisleiter, du liebe Zeit, ich weiß nicht wie viele Jahre. Ich war ja noch Teenager und hat dann in seiner Kleingruppe, in seinem Hauskreis auch die Gitarre gespielt. Also es war mir ja bekannt mit diesen Hauskreisen. Ich bin nach Indien in die Mission gegangen und ich dachte, ja, das mit den Hauskreisen, das ist vielleicht für Deutschland oder so oder für Korea und so. In Indien, da mache ich meine Mission, ne? Und ich will vor Leute predigen. Und es sind schon 3 Jahre ins Land gegangen und irgendwie ließ mich die Sache mit den Kleingruppen, mit Hauskreisen nicht in Ruhe und sagte, Gott, irgendwie, ich brauche Klarheit. Ich will ja nicht das kopieren, was mein Vater macht und schon gar nicht das, was Yonggi Cho macht. Ne? Aber ich muss wissen, wie das ist mit diesen Hauskreisen. Ist das auch für Indien dran? Gehört das auch hier in diese Kultur und so weiter? Und dann hatte ich eine super Vision gehabt, eines Tages, wie ich im Gebet war. Und ich sah diese Stadt, wie wenn ich von oben auf diese Stadt gucken konnte. Und es war so etwas dunkel. Und ich sah an verschiedenen Stellen der Stadt wie so Feuerflammen. Und irgendwie habe ich reinzoomen können und mir diese Feuerflammen genau anschauen können. Und was ich dann entdeckt hatte, waren Hände, die so aussahen. Aber das waren mehrere zusammen und es waren wie Flammen, nicht? Die dann insgesamt wieder eine Flamme ergaben. Und das waren überall auf der Stadt verteilt. Naja, ich hatte bis dahin meine Gemeinde an einem Ort gebaut, einen Versammlungsort gehabt, wo ich die Leute reingezerrt habe. Ich habe noch nie an die ganze Stadt gedacht. Und ich habe dieses Bild gesehen und ich sagte, Herr, das musst du mir erklären. Was bedeutet das? Was sehe ich da hier? Ach, sagt der Herr, hast du mich nicht gefragt wegen Hauskreise? Herr, ich habe es verstanden. Von dem Tag an habe ich die Leute geschult, Hauskreise geschult, kannte keiner. Keiner in der Stadt hat jemals eine Idee gehabt, was ist ein Hauskreis, was ist eine Kleingruppe. Jeder hat nur die Gedanken gehabt, eine Gemeinde, eine Kirche hat irgendwie einen Versammlungsraum und da versammeln sich die Leute. Hauskreise kannte man nicht. Wir haben von dem Tag an Hauskreise durchgeführt. Wisst ihr, es ging kein Jahr vorbei. Da strömten Leute in unsere Gottesdienste. Ich wusste nicht, wo sie herkommen. Jeden, den wir gefragt haben, wo kommst du her? Dem Stadtteil, dem Stadtteil, dem Stadtteil. Du wusstest nicht, wie kamen die zu uns? Wie haben die von uns gehört? Keine Werbung. Du findest keine Werbung von unserer Gemeinde dort in dieser indischen Stadt. Findest du nicht. Mund-zu-Mund-Propaganda. Da kamen eben die Kollegen mal in den Hauskreis, da wurden die Nachbarn eingeladen in den Hauskreis. Die Verwandten, die gerade zu besuchen waren, die waren dann auch im Hauskreis. Und so hat sich das Ding multipliziert in der Stadt, dass wir so viele Hauskreise hatten, dass ein Hauskreisleiter minimum 3 Hauskreise verwalten musste, weil wir gar nicht genug Hauskreisleiter ausbilden konnten. Jeder, der gläubig wurde, hat nicht lange gefackelt, sondern in seinem Ort, in seinem Haus Leute eingeladen. Bitte komm, sagt der Pastor, schick jemand. Ich habe Leute zu Hause, dass wir sie, dass wir ihnen das Wort Gottes bringen können und für sie beten können. Es war phänomenal. Wirklich, dann haben sie die Leute zu uns in den Gottesdienst gebracht, ja, und er sagte, ja, wir haben für den gebetet und Dämonen sind ausgefahren. Pastor, kannst du mal checken, ob der jetzt richtig frei ist? Ah, das waren natürlich tolle Geschichten. Ich musste das schon gar nicht mehr selber tun, ne? Es war richtig toll, was ich dort erleben durfte, ja? Richtig fabelhaft. Wisst ihr, in der Menge, wenn du in so einer Menschenmenge bist, ist es möglich, dass du religiös emotionell manipulierbar bist. Das ist einfach so, ne? Du kannst einfach mitschwingen, du kannst einfach dich, naja, die anderen machen auch, jeder macht, mach ich auch, schwingst mit, bist manipulierbar. Aber weißt du, in einer Kleingruppe, in einem Haus, in diesem Haus, diese Titus, da bist du authentisch. Da bist du echt. Na, ich fand es richtig super vom Sven. Danke, dass du echt den Mut genommen hast. Also, ich denke, das hat uns alle mitgenommen, das Zeugnis vom Sven, oder? Und ich weiß nicht, wie viele von uns haben sich da auch wiedergefunden. Weißt du, der Paulus, der hat ein Herz. Er will Menschen zu Christus retten. Er will, dass sie gerettet werden, dass sie gläubig werden. Er will keine Kirche bauen. Er will keine Religion gründen. Um das geht es nicht. Und um das geht es uns auch nicht. Um das geht es Jesus auch nicht. Nein, er ist kein Religionsgründer. Er ist der, der die Menschheit wieder versöhnt mit dem Vater in dem Himmel. Halleluja. Und das darf jeder erleben. Genau. Was es braucht, damit Menschen hier Jünger Jesu werden können, vereint werden mit Gott. Was es braucht, ist, dass du dein Haus aufmachst. Heide Maria hat das toll, ich glaube, über was Heide Maria, nee, oder? Hat das gesagt, hey, mach dein Haus auf und lad die Leute ein. Ich glaube, Anita, du hast das gesagt. Und du hast genau einen Punkt getroffen. Das ist unsere Vision auch für unsere Gemeinde, für unsere Region. In jeder Ortschaft, in jeder Gemeinde, in jedem Dorf, in jedem Ort sollen Hauskreise entstehen. Und es ist so mein Anliegen, dass da, wo du wohnst, dass du dein Haus aufmachst. Und wenn du mir jetzt heute zuhörst, diese Predigt, Weißt du, wann du sie einschaltest, diese Predigt, und du sagst, boah, ich wünschte mir, ich würde in Pforzheim wohnen, da könnte ich in einen dieser Hauskreise gehen. Möchte dir sagen, ja, wir haben auch Online-Hauskreise, weißt du das? Schau rein auf die Webseite, es gibt, ich meine, wir haben zwei ganz konkrete Hauskreise, die wirklich für Online-Teilnehmer auch sind. Zudem haben wir sogar den Live-Service an einem Donnerstagabend ganz speziell für dich gedacht, wenn du sagst, hey, ich bin nicht in Pforzheim, kann Präsenz nicht teilnehmen, aber wir möchten dir dienen. Aber ich habe noch eine bessere Botschaft für dich. Mach doch dein Haus auf, da wo du wohnst. Und wenn du dein Haus aufmachst, es war so toll von dir, Anita, ich danke dir. Wenn du dein Haus aufmachst, es werden andere zu dir finden. Du musst nur einladen, du musst Gastgeber sein. Das ist das Wichtigste, was du sein musst. Gastgeber. Und Gastfreundlichkeit, nun ja, das gehört einfach zu einem Christenleben dazu. Ist vielleicht fast Nummer eins, andere lieben, dein Herz für andere öffnen und öffne auch dein Haus. Wisst ihr, wir in Deutschland, wir haben uns so isoliert. Mein Haus, mein Castle, wir haben unser eigenes Schlösschen gebaut. Da darf keiner ran, wir haben Privatsphäre draus gemacht. Wisst ihr, in Indien war das so, wir hatten ja geheiratet, sind sofort nach Indien ausgereist, hatten uns dann eine Wohnung und ein Häuschen gemietet. Und so, und da gab es eigentlich, könnte man sagen, so zwei Schlafzimmer und einen großen Raum, so ein halbes Esszimmer. Und das war's. Und nach zwei Wochen Daseins dort in Indien sind wir überfallen worden. Und meine Frau hat richtig mit Angst zu tun gehabt und hat sie sofort ihren Bruder eingeladen. Hey, du wohnst bei uns in der Wohnung. Ja, er war in dem Moment gerade mit der Schule fertig, arbeitslos und hat den voll eingeladen. Der hat noch nie mal gefragt, ob sie ihn holen darf. Ja. Aber plötzlich hatte ich diesen jungen Mann da mit im Haus. Jetzt bin ich gerade frisch verheiratet und muss mein Haus schon mit einem anderen jungen Mann teilen. Ne? Genau, ne? Und naja, unser erster Mitarbeiter, ja, der hat auch mitgewohnt. Unser zweiter Mitarbeiter, der hat dann auch mitgewohnt. Und es waren dann immer mehr. Irgendwann ist unser Sohn dann auch noch geboren zwischendurch. Ne? Und wir haben das Haus geteilt. Und das Haus war praktisch vom Tag eins. Es war nicht das Privathaus, es war nicht die Privatwohnung. Ja, ich habe dann gesagt, also wenigstens mein Schlafzimmer darf noch privat sein, okay? Alles andere könnt ihr teilen, ja? Aber wenn dann mal ihre Mutter da war zu Besuch, ja, da war mein Schlafzimmer auch nicht mehr privat. Und ich habe was Neues gelernt. Auch dein Haus muss nicht dein Privateigentum sein, wo keiner reinguckt. Teile es mit Menschen und sie werden Reich Gottes erleben. Und sie werden erleben, wie Menschen mit Jesus leben, auch innen drin. Nicht nur, weißt du, wenn du zur Versammlung gehst, du kannst schon deine Maske aufziehen. Und ich weiß nicht, wer von uns heute eine Maske auf hat. Und du gibst dich hier, als wäre alles in Ordnung, aber lass nur keinen reinschauen. Das ist nicht Reich Gottes. Wir sind offene Briefe, sagt Paulus. Ihr dürft reinschauen. Und Leute haben in unserem Haus gewohnt und gehaust. Also wir hatten da mal gezählt. Ne? Ja, wir hatten dann später dann auch ein eigenes Haus dann bauen können und so. Und dann, ich hatte gesagt, wie wir das Haus gebaut haben, hey Gott, ich baue doch nicht das Haus für uns. Das muss schon für dich sein, ne? Und tatsächlich, von dem Tag an, wie wir das Haus fertiggestellt eingeweiht haben, von dem Tag an, also wir haben mal gezählt, wir hatten buchstäblich 5 Tage im ganzen Jahr, wo wir tatsächlich als Familie allein im Haus waren. Und wir haben dann auch tolle Feedbacks bekommen, auch Leute, die wirklich unsere geistigen Söhne und Töchter sind. Tolle Feedbacks, ja. Es hat uns gefallen zu sehen, wie ihr als Ehemann und Ehefrau miteinander umgeht. Die Art und Weise, wie ihr mit euren Kindern, wie ihr sie erzieht, wie ihr sie auf die Spur bringt. Na? Und sie durften reinschauen, sie durften das erleben. Weil Reich Gottes musst du in der Familie leben. Reich Gottes musst du in deiner Ehe leben. Reich Gottes musst du zu Hause leben. Und wie kann dein Nachbar und dein Kollege Reich Gottes sehen, wenn er nicht reinschauen darf in dein Leben? Wenn wir die Türe zumachen, okay, das ist Privatatmosphäre. Jetzt bin ich im Geschäft, jetzt bin ich ein anderer Mensch. Jetzt bin ich im Gottesdienst, jetzt bin ich ein anderer Mensch. Hier muss ich heilig sein, dort kann ich der Spaßvogel sein.
Hey, wenn Jesus dich ergreift und dein ganzes Herz und deine Seele erneuert und dich von oben bis unten mit dem Heiligen Geist füllt, dann kannst du kein duales Leben mehr führen. Das geht nicht. Und dann freust du dich, dass du dein Haus aufmachen kannst und sagen, hey, ich möchte, dass andere das erleben, wie was ich lebe. Ich muss keine Maske aufziehen. Ich darf so sein, wie ich bin, so wie Sven uns das gesagt hat. Und wie befreiend war das für ihn, oder? Wie befreiend. Der Titius, lass uns den mal kurz anschauen, dieser Titius, der steht für mich als einer, der, er ist ein Heide, er war ja ein Heide, aber einer, der den Gott Israels liebt und an ihn glaubt. Er steht für alle Menschen, die neu dazukommen, Menschen, die Anschluss suchen, Menschen, die Orientierung brauchen. Leute kommen in die Versammlung, heute haben wir auch wieder neue Leute, die da sind, die gesagt haben, hey, ich bin heute zum ersten Mal da, schaut doch rum, wer da ist. Wir haben extra eine Welcome Lounge sonntagmorgens geöffnet, aber samstagabends haben wir extra auch so das Missionsessen nach dem Gottesdienst, wo du dann Anschluss finden kannst, mit Leuten reden kannst, Bistro ist offen, setz dich rein, trink Tee, eine Tasse Kaffee, essen Kuchen und macht Kontakte mit Leuten, lernt euch gegenseitig kennen und dann lade die Leute ein. Holt sie ab, die Anschluss suchen, die Orientierung brauchen, deren Herz schon offen ist für den Gott Israels. Nimm sie mit dir ins Haus, wie der Paulus das gemacht hat. Und dann kam dieser Crispus da. Und dieser Crispus, der guckt sich das an, was der Paulus da gemacht hat. Er ist Synagogenvorsteher, du liebe Zeit, ne? Und dann geht er in das Nachbarhaus und wird gläubig und dann sogar mit seiner ganzen Familie. Er steht für mich als einer, ne, er ist ja eigentlich ein Jude, er ist ein Jude, der jetzt an Christus gläubig geworden ist, der an Jesus, den Messias, gläubig geworden ist. Und so gibt es so viele von uns, ja, wir sind auf dem Weg, ne? Und der eine oder andere hat hier Zeugnis gegeben, ne? Bist hier aufgewachsen, ich kenne das alles, gehör voll dazu, ich bin dieser Jude, ich kenne alles, kenne die Schriften, bin jede Woche in der Synagoge. Und dann kommt irgendwann die Erkenntnis, boah, schau mal dieser Heide, was ergreift ihn? Warum ist er so lebendig? Warum freut er sich so? Warum kann der hüpfen und tanzen? Dem seine Schuld ist vergeben. Was ist mit mir los? Warum bin ich so ein Lama? Warum geht bei mir gar nichts? Und ich kenne Jesus, aber ich kenne ihn doch nicht. Und dann reizt ihn etwas und er wird eifersüchtig, dieser Jude. Und er erkennt, der Schlüssel ist Jesus, der Messias. Und als er die Augen aufmacht und Messias reinlässt in sein Leben, da kann er nicht mehr anders. Und raus aus der Synagoge und rein ins Haus. Halleluja, Halleluja. Und wenn du so ein Christ bist, wo du denkst, mir reicht es, sonntags in Gottesdienst zu gehen, um irgendwas abzusetzen, um deine Religion irgendwie noch zu streicheln, hey, dann wünsche ich dir heute, dass auch du eifersüchtig wirst von all diesen 4, 5 Leuten, die hier heute Zeugnis gegeben haben, dass du richtig eifersüchtig wirst und sagst, hey, es geht raus ins Haus. Ich muss in die Häuser rein. Da werde ich will diesen Jesus erleben, der so authentisch ist, der dein Leben verändert. Halleluja. Ist das gut für dich? Wir brauchen Leute auch, die geistlich wach sind, die hungrig sind und die aber auch wissen, wo es lang geht. Leute, die Lieder singen können, beten können, die Bibel aufschlagen können. Wir haben neue Leute, die in unsere Gemeinde kommen, in Hauskreise kommen, haben um Tuten und Blasen, keine Ahnung, aber haben Jesus erlebt, haben Wunder erlebt, Heilung erlebt, Befreiung erlebt, von Drogen frei geworden und. Wie viele, die keine Ahnung hatten von Gott, Atheist waren und plötzlich ihr Herz aufgegangen ist für Jesus und heute sind sie da. Aber sie wissen nicht, was eine Bibel ist. Wo schlagt man das Ding auf? Wie betet man denn überhaupt? Was ist denn das? Wie spricht man mit Gott und so? Keine Ahnung. Und du bist der eine Ahnung hat. Deine Aufgabe. Und du darfst dem anderen das weitergeben. Wie Krisha das so toll gesagt hat. Und ich kann da plötzlich anderen was weitergeben. Halleluja. Er ist jetzt nicht der besondere Heilige. Aber dadurch, dass er schon was gelernt hat über Jahre, kann er was weitergeben. Ich hatte Leute gehabt, die nach Indien gekommen sind, ja, Jahre gläubig, irgendwo in ihrer Gemeinde, jahrelang in die Bibelstunde gegangen, ja. Und dann sage ich, hey, du bist da, meine Leute hier in Indien, alle neu bekehrt. Hey, die schauen alle auf zu dir. Du, schon 30 Jahre mit Christus, du musst ja schon der Superheilige sein. Hey, bitte, geh hier nach vorne und erzähl dein Zeugnis. Oder mach eine kleine Andacht oder irgendwas. Oh nee, ich traue mich nicht zu reden. Nee, das kann ich nicht. Und ich sage, hey, was ist los mit dir, du Christ? Ich sagte, geh in den Hauskreis und dir wird der Mund aufgehen. Du wirst lernen zu beten mit anderen, mit 2, 3 Leuten. Mach du deinen Mund auf und fang an zu beten. Wie viele Christen habe ich gehört, ne? Wenn du dann sagst, hey, bete du mal. Ne? Ja, ich bete zu Hause. Hey, solange ich dich nicht beten höre im Hauskreis, weiß ich nicht, ob du überhaupt betest. Ja, ich bete in meinen Gedanken. Ich glaube, wenn du in deinen Gedanken betest, dann weißt du noch nicht mal selber, ob du betest. Weil meine Gedanken, die spielen mit mir verrückt, ja? Also selbst wenn ich bete, ja, selbst dann rasen meine Gedanken und ich muss lernen, meine Gedanken zu fokussieren auf den Herrn. Wie geht das dir? Also Leute, also ich lese etwas in der Bibel von dem ausgesprochenen Wort und der Kraft des Wortes und des Bekenntnisses. Du auch? Aber solche Leute, die nur im Kopf und in den Gedanken beten, haben wahrscheinlich die Bibel an diesen Stellen noch nicht gelesen. Aber das machen wir im Hauskreis. Da lesen wir die Dinge und sagen, hey, wie geht das praktisch? Und dann darfst du das praktisch lernen und du darfst die Kraft erkennen von einem ausgesprochenen Gebet. Halleluja. Wisst ihr, wie wir in Indien an diese Gemeinde angefangen haben? Das haben sich dann echt Leute bekehrt aus dem Hinduismus und wirklich. Die wissen doch gar nichts, haben die Bibel noch nie in der Hand gehabt. Wie betest du zu Jesus? Wie geht das? Weil ein Hindu-Gebet ist das Welten was anderes. Ey, 2 Wochen später kommt diese Dame zu mir und sagt, hey, Pastor, du hast mir was vorenthalten. Ja, wie, was? Du hast mir nicht gesagt, wie man Fasten tut. Boah, ich war fertig. Wie geht das? Und wir haben echt gemerkt, wie wunderbar es ist, wenn du dann auch einen Hauskreis hast und du hast 1, 2 Leute mit dir dabei, die Christen sind, die schon wissen, wie es geht, die können den anderen helfen. Hey, schlag mal deine Bibel auf. Und ich habe nie die Bibel gelesen, bis nicht jeder aufgeschlagen hat, okay? Jeder musste aufschlagen. Und die helfen sich einander, die Bibel aufzuschlagen. Okay, hier ist es, da finden wir das. Und wenn du dein Lied singen willst, hey, wie froh bist du da, wenn da 1, 2 Leute auch mit dir sind und die Lieder kennen, ja? Genau. Und deshalb, wir brauchen also beide in den Hauskreisen. Wir brauchen dich, der du schon so richtig volle Kanne, voll drauf bist, mit Jesus unterwegs, kennst dich aus mit der Bibel und kannst schon Thema machen. Wir brauchen dich. Aber wir brauchen auch dich, wenn du wirklich ganz am Anfang bist, ja? Und sagst, hey, ich habe so Hunger nach Jesus, aber ich habe keine Ahnung. Scheue dich nicht, gerade da in den Hauskreis zu gehen, wo die Leute schon richtig clever sind. Und dann mach den Fehler nicht, dass du denkst, die sind super heilig. Und es sind alle drauf. Hey, jeder hat seinen Fehler. Wie wir gehört haben. Jeder hat seinen Fehler. Ne? Ja, hier in der Versammlung, da können wir tatsächlich so super heilig aussehen. Und es tut mir auch leid. Und ich denke, ich habe auch oft für euch so einen Eindruck gegeben, ja, dass ich so super heilig bin. Weil, naja, man gibt sich eben so, ne? Man ist da voll am Singen, man ist da voll am Beten und voll am Halleluja rufen und so, ne? Und du siehst so super heilig aus, ne? Ich bin ja auch relativ gut angezogen jedes Mal, wenn ich komme, ne? Oder, ne? Aber ich kann auch Jeans anziehen, Leute, ja? Das geht auch, ja? Ja. Aber kommst du mir zum Hauskreis? Wir haben jetzt heute keinen Hauskreis, wir hatten für längere Zeit auch Hauskreis bei uns zu Hause. Und ich sage, ich habe es selber genossen. Ich habe es selber genossen, ja. Weil im Hauskreis musste ich nicht Pastor sein. Ich fand das klasse, ja. Hey, ich konnte jetzt mit meinem Hauskreismitglied zusammen hinsetzen und ich erzähle meine WWs und meine Schwierigkeiten und meine Probleme und sage, hey, bete du mal für mich. Wisst ihr, wie mir das gut getan hat? Und weißt du, du erzählst ja dann auch Dinge im Hauskreis, die würdest du dann, wenn du später dann nach der Predigt dann vorkommst und hier kurz mal 2 Minuten Gebet oder so, da erzählst du gewisse Geschichten ja nicht. Aber im Hauskreis wirst du so Stück für Stück auch deine Familiengeschichte ausgraben. Und das Schöne ist, man darf füreinander beten und einander begleiten im Gebet und einander durchbeten. Und dann werden dein Sohn und deine Tochter durchgebetet, bis sie die Prüfung geschafft haben. Wow! Ich habe es genossen. Ich war zwar Hauskreisleiter, aber ich habe es genossen, dass ich Leute habe, die auch mit mir und für mich beten. Wie geht's dir? Wir brauchen also Menschen, wir brauchen Herz. Was wir suchen für das Reich Gottes, was wir brauchen heute ist, wir brauchen Herzen für Suchen. Ich gehe mal eine Slide weiter, da muss was kommen irgendwie. Wir brauchen für das Reich Gottes, damit das Lauffeuer sich ausbreitet. Guck mal, ja, mach mal ein bisschen weiter. Muss was kommen. Okay, nochmal ein Stück weiter. Okay, was brauchen wir heute, dass sich das Reich Gottes wie ein Lauffeuer ausbreitet? Was wir brauchen ist, Nummer eins, Herzen für Suchende. Ja, bleib mal dabei, Arthur, ne, dass du die Slides runterbringst. Herzen für Suchende brauchen wir. Ne? Herzen für Suchende. Es sind Menschen, die suchen. Ja, schau dich um, Herzen für Suchende. Es sind Leute, die hier in die Gottesdienste kommen, es sind Suchende, okay? Lad sie ein, nimm sie gleich mit. Aber es gibt ja viele Suchende, die uns gar nicht finden. Die diese Räumlichkeiten nicht finden. Die Missionswerk Strahlen der Freude nicht finden. Und wenn sie vielleicht Missionswerk der Strahlen der Freude hören, dann wissen sie nicht, was das ist und gehen dann auch nicht hin. Ja, aber sie kennen dich. Sie kennen dich. Bist Nachbar, bist Kollege, bist bei sich, ne? Sie suchen. Wir brauchen Herzen für Suchende. Nummer zwei, wir brauchen Häuser für Fragende, die jünger sein sollen. Nummer drei, wir brauchen Gruppen für Freunde, die Gemeinschaft im Licht haben wollen. Und was brauchen wir für all das? Wir brauchen Gastgeber. Gastgeber, die dafür ihr Haus öffnen. Okay. 6.2., das ist jetzt kommende Woche, ist ein Termin für dich, wo du auch dich schulen lassen kannst. In einer kurzen Schule mit Nico. Was bedeutet es, wenn du Gastgeber bist, wenn du dein Haus öffnest, wenn du einen Hauskreis bei dir zu Hause beginnen möchtest? Häuser brauchen wir für Gemeinschaft. Orte, wo wir frei sind, frei, wo Menschen geliebt werden, angenommen werden, wo man seine Fragen auspacken kann. Auch das ist mehrmals gekommen heute. Wo Gemeinschaft gelebt wird, wo du wertvoll bist. Auch das sind, ich wiederhole einfach Dinge, die wir schon jetzt in den Zeugnissen gehört haben. Wir müssen Menschen einladen. Wir müssen einladende Menschen werden. Komm zu Jesus. Komm zu Jesus. Ja, man hört oft, ja, Mission, geh hin und predige das Evangelium. Aber Jesus hat auch ganz oft gesagt, komm zu mir, oder? Und das brauchen wir. Du bist eine einladende Person. Also das ist das Allergeringste, wie du Zeuge Jesu sein kannst. Ja, ich meine, du bist ja, dein Lebensstil, deine Art und Weise, wie du redest, du fluchst ja nicht mehr. Na, hast immer ein Lächeln auf deinem Gesicht, ja? Bist gut drauf, du redest bei den schlechten Witzen nicht mit. Ich meine, man sieht doch, dass du was anderes bist, oder? Du bist doch schon Zeuge Jesu in deinem Umfeld. Und wenn du dann sagst, hey, komm, ich lade dich ein. Es bedeutet was. Lasst uns einladende Menschen werden. Jeder kann kommen. Jeder Gläubige kann Bekannte mitbringen. Und wisst ihr, im Hauskreis sind die Sünder willkommen. Mach nicht den Fehler, dass du Psalm 1, Vers 1 für dich zitierst. Also, nee. Also, wenn ein Sünder jetzt da reinkommt, ne, dann ich darf mich doch nicht mit Sünder hinsetzen. Nee, es ist ja umgekehrt. Wo hatte man Jesus gefunden? Und an dem Tag hat er dann diese tolle Geschichte erzählt von diesem Hirten mit den 100 Schafen und eins ging verloren und die 99 hat er verlassen. Weißt du, wann er diese Geschichte erzählt hat? Als die Pharisäer kommen, wie ist es dir möglich, bei diesen Sündern zu sitzen und mit ihnen zu essen? Also kein Rabbi, das geht doch nicht, du bist ein Heiliger. Also wenn du ein Heiliger sein willst, man könnte jetzt schon fast hinsetzen. Also wenn du Sohn Gottes sein willst, also das geht gar nicht. Und an dieser Stelle sagt Jesus, Moment mal, ich bin genau dieser Hirte, der hier den Sünder abholt. Halleluja. Lasst uns Menschen sein, die bereit sind, den Sünder abzuholen. Und sagt, komm rein. Das ist der beste Ort für dich, für deine Lebensveränderung. Und ich möchte dir jetzt mal etwas sagen, was mir echt auf dem Herzen ist. Und das, wie ich kürzlich das Radio gehört habe. Ich höre sehr gern DLF. Deutschlandfunk, und er kam vor zwei Wochen, wurde so nebenbei irgendwie erwähnt, dass in England es mittlerweile ein Ministerium gibt für Alleinstehende, für Alleinsein. das Problem des Alleinseins, und in Deutschland wird das jetzt auch diskutiert, ja, in höchsten Reihen jetzt. Wie gehen wir damit um? Und ich habe das so im Nebensatz gehört und bin weitergefahren, aber zu Hause hat mich das nicht in Ruhe gelassen. Hey, was ist das für ein Problem? Und fing an, da rein zu recherchieren. Ich möchte heute sagen, Gott hat eine Antwort auf das Alleinsein der Menschen. Weißt du, wie das heißt, die Antwort? Nummer eins, sie heißt, der Mensch soll nicht alleine sein. Kannst du schon auf der ersten Seite der Bibel lesen. Der Mensch soll nicht alleine sein. Jesus hat gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Also allein bist du schon nicht mehr, wenn zwei oder drei da sind. Und du darfst wissen, wenn du das im Namen Jesus tust, dann ist er noch mittendrin. Also da bist du zweimal schon nicht alleine. Er hat uns gesagt, dass wir füreinander beten sollen. Er hat uns Freunde genannt. Als Gläubige sind wir Freunde füreinander. Und wir haben eine Aufgabe, und die nennt sich Sorge füreinander. Liebe einander, seid füreinander da, macht die Dinge gemeinsam. Wenn das nicht der Blueprint von einer Kleingruppe ist, Leute, die Antidote, die Antwort Gottes auf das Alleinsein in unserer Gesellschaft heute heißt Kleingruppe. Gottes Antwort, ich möchte euch nochmal was sagen. Jakobus 1, Vers 27, fiel mir gerade vorher noch ein, ist jetzt nicht drauf auf der PowerPoint. Die Alleinstehenden zu Zeiten Jesu, das waren vielleicht nicht so viele, wie wir sie heute haben. In Stuttgart gibt es mittlerweile 50% der Haushalte von Alleinstehenden. Wo ist unsere Gesellschaft hingekommen? In der Gesellschaft damals gab es auch Alleinstehende. Man nannte sie Witwen und Waisen. Okay? Und was ist der Gemeinde Jesu gesagt für Witwen und Waisen? Oder jetzt setze ich mal ein anderes Wort ein, für Alleinstehende. Gott hat ein Wort für die. Wer Gott dem Vater wirklich gefallen will, der helfe den Alleinstehenden in ihrer Not und beschmutze sich nicht am Treiben der Welt. Natürlich, ich habe jetzt das Wort Witwen und Waisen ersetzt mit Alleinstehenden. Er macht es zu unserem Gottesdienst. Und ich möchte es auch wirklich allen Kleingruppen sagen. Liebe Kleingruppe, hier ist euer Vers. Geht hin zu den Alleinstehenden, den Witwen, den Waisen, den Alleingelassenen, die zerbrochen sind, getrennt sind, geschieden sind, nie verheiratet waren. Was weiß ich? Wir haben so viele in unserer Gesellschaft, die irgendwie alleingelassen sind. Und irgendwann fängst du an zu denken, ich muss mein Leben alleine führen, ist ja niemand da für mich. Und du entwickelst auch Charakteren, wo es nicht mehr möglich ist, mit anderen zusammenzuleben. Aber ich habe good news for you. Wenn Christus in dein Leben kommt, wenn der Heilige Geist dich von oben bis unten wieder durchströmen kann, hey, du wirst wieder gesellschaftsfähig. Und ich darf an das Zeugen von der Heidemarie erinnern, die gesagt hat, ich habe Familie gefunden. Hat sie es gesagt oder nicht? Oder der Heiko, wie er kürzlich sein Zeugnis gegeben hat, vor Ende des Jahres. Ne? Seine Frau war gestorben und für ihn war die Welt fertig und er ist rein in die Esoterik und wurde nur noch mehr kaputt, nur noch mehr isoliert, sein ganzes Leben. Und dann hat er gesagt, nun bin ich hier in die Gemeinde gekommen und mein Leben hat sich verändert. Ich habe Familie gefunden. Unsere Gesellschaft braucht Familie. Ich könnte euch jetzt auch sagen, liebe Leute, heiratet. Helft mal in den kleinen Gruppen, dass sie Partner finden. Es ist eigentlich kein Scherz, was ich gerade sage. Es ist todernst. Das Eheleben, das Familienleben ist mit Füßen zertreten worden in unserer Gesellschaft. Aber Jesus sagte was anderes. Und in den Kleingruppen wollen wir wieder zurück zum Reich Gottes und zur Bibel und zu diesen Fundamenten, die Gott für die Familie und Gesellschaft geschaffen hat. Leute, heiratet. Und nachdem er geheiratet hat, bitte macht nicht den Fehler, dass er an Trennung denkt. Herr Jesus hat uns was gelehrt, vergebet einander. Hab Geduld miteinander. Und es gibt so viele Dinge, die im Neuen Testament uns rübergebracht werden, das ist Reich Gottes Leben, das brauchst du in deiner Ehe, dass du nie und nie und nie dich trennen noch scheiden musst. Wenn du nur sagst, ich brauche Reich Gottes. Und das wollen wir in dem Hauskreis miteinander leben. Wir wollen da miteinander durchgehen. Und wenn du deine Ehekrise hast, wollen wir miteinander beten und miteinander das Wort lesen und miteinander weinen, bis deine Ehe wieder gerettet ist. Ich habe nochmal was zu sagen. Ich könnte auch sagen, ihr Lieben, habt Kinder. Bring Kinder zur Welt. Warum sage ich das? Weil es nichts Schöneres gibt. Weil wir zu viele Familien haben mit einem Kind. Wie will das eine Kind es lernen, in Gesellschaft zu leben? Wie will es beziehungsfähig werden? Wenn es nicht weiß, was es heißt, mal mit dem Bruder und mit der Schwester sich mal zu kämpfen und zu teilen vor allen Dingen. Habt Kinder, habt viele Kinder, mehret euch, sagt das Wort. Unsere Gesellschaft geht kaputt, weil wir keine Kinder mehr bringen. Wir verlernen das Familienleben, wir verlernen das Gesellschaftsleben und wenn wir keine Familie haben, können wir Reich Gottes in der Familie auch nicht leben. Und du weißt nicht mehr, wie das geht. Wir verlernen zu vergeben, weil wir uns immer trennen. Und am besten schon keinen anderen, keinen Bruder und keine Schwester mehr haben, denn sonst müssten wir noch teilen lernen. Ach, das ist ja noch schlimmer. Alles für mich. Heute war meine Tante bei mir zu Hause, Schwester von meiner Mutter. Ich konnte heulen. Da sitzt sie da und erzählt ganz stolz, weißt du, jetzt hat mir der Arzt gesagt, ich darf nicht mehr Auto fahren, ne? Das bin nicht mehr ganz drauf, ja. Jetzt habe ich mein Auto meiner Enkeltochter gegeben. Oh, aber nicht geschenkt. Oh, dafür habe ich mit meinem Mann gearbeitet und geschuftet mein ganzes Leben lang. Ich schenke nichts her. Mir blutet das Herz. Meine Kinder saßen da am Tisch, während sie das erzählt hat. Ich sage, das darf nicht sein. Was für eine Gesellschaft. Und unsere Kinder hier lernen genau das. Mir schmerzt das Herz. Werden wir in unseren Hauskreisen wieder Reich Gottes leben? Schenke dein Leben, schenke, was du hast. Denn wir kennen ein Prinzip in der Bibel. Wie heißt dieses Prinzip? Gib, so wird dir. Halleluja. Merkt ihr, wie die Welt. Es ist nicht, dass das Evangelium auf dem Kopf steht, sondern die Welt steht auf dem Kopf. Und wir müssen wieder gerade rücken. Ich habe hier ein paar Dinge angesprochen, die nicht vielleicht so alltägliches Gespräch sind bei einer Predigt, aber die dürfen dein alltägliches Gespräch im Hauskreis sein. Weil da geht es um dein Leben, wie du lebst, was wichtig ist für dich. Weißt du, und wenn wir Kinder haben, je mehr Kinder wir haben, dann sind Themen von Vaterschaft und Mutterschaft und Familie. Wie lebt eine Familie? Wie kommt man mit einer Familie mit 5 Kindern in den Gottesdienst? Wie geht das? Wir haben zusammen mit Edmund eine Gemeinde besucht in Osnabrück. Kinderreiche Familie, ne? Oh ja, die haben halt 120 Kinder im Gottesdienst, im Kindergottesdienst. Boah. Also wir haben ja noch nicht mal die Räumlichkeiten dazu. Aber die Mitgliederzahl ihrer Gemeinde ist ja nicht größer als unsere. Und dann Und dann stand ich da in diesem Zimmer, wo wir da noch gebetet haben, guckte im Fenster aus und da kommen die Autos an und eine Familie nach dem anderen, ne, bin 5 Kinder, 6 Kinder, 8 Kinder und so, kommen da über die Straße gelaufen miteinander und kommen zum Gottesdienst. Und es war so eine Ruhe und ein Säuseln und in dem ganzen Gebäude und so. Es war so angenehm. Wir waren bei einer Familie untergebracht. Die hatten, wie viele Kinder hatten sie? 4? 4 Kinder, aber die 2, die haben sich so viel Zeit für uns genommen. Da kommt mal dieser kleine Sohn und dann die Tochter und mal dieses, mal jenes noch. Aber das geht alles so irgendwie so zwischendurch, so alles, also ganz nett, so wunderbar. Also die haben da überhaupt keinen Stress und so. Weißt du, wo du das lernst? Wenn du Familie hast. Und je mehr Familien hier in der Gemeinde sind mit vielen Kindern, umso einfacher wird es. Weil man sich nämlich einander auch schult und ermutigt und wo wir es wieder neu lernen, wie man Familie lebt. Halleluja. Ich wollte euch noch ganz kurz sagen, dass diese Kleingruppensachen, wisst ihr, das ist doch keine neue Sache. John Wesley hatte ermutigt, John Wesley, 18. Jahrhunderts, der Gründer vom Methodismus, hatte ermutigt, dass verschiedene Kleingruppen sich entwickeln, damit Leiter und Glieder der Gesellschaft Unterstützung in ihrem Glauben bekommen. Halleluja. Pietismus ist uns hier in dieser Region ein großes, bekanntes Wort, hat richtig viel unsere Gesellschaft geprägt. Gemeinschaft im Pietismus, besonders 17. und 18. Jahrhundert, war es richtig stark. Das war richtig Erweckung in unserer Region, auch überall in Deutschland und so weiter. Ganz viel entstanden durch den Pietismus. Im Pietismus, auch das Leben christlicher Gemeinschaft, hatte einen hohen Stellenwert im Pietismus. Gruppen, in denen gemeinsam Bibelstudium und Gebet praktiziert wird, also Bibelstunden, man nannte es diese auch Stund. Ne? Ich weiß nicht, wie meine Oma gesagt hat, ich muss jetzt in die Stund gehen. Ne? Ich habe gesagt, was ist Stund? Ne? Das war ihre Bibelstunde, das waren Hauskreise, man nannte sie Konventikel und so weiter. Ne? Und sie hatten so eine Riesenbedeutung, die waren noch wichtiger als die Sonntagsgottesdienste. Also wir reden keine Neuigkeit mit diesen kleinen Gruppen. Yonggi-cho, größte Gemeinde in der Welt, in Seoul, Südkorea. Er beschreibt seine Gemeinde als die kleinste und auch als die größte in der Welt. Der Plan, den Dr. Cho für die Hauszellengruppen entwickelt hat, brachte nicht nur einen phänomenalen Wachstum, sondern auch intime Gemeinschaft und involviert sein. Also haben wir da noch eine Ausrede, liebe Geschwister. Wir haben gehört von Jesus, der seine 12 Jünger berufen hat und mit ihnen Kleingruppe gelebt hat. Ich habe hier ein Buch von mir, habe mir diese Tage mal wieder rausgezogen. Ich lese es einfach mal so, setze mich in den Sessel und lese es mal wieder von Haus zu Haus von Larry Kreider. Auch eine Gemeindebewegung, die mittlerweile hunderte von Gemeinden gegründet haben mit Tausenden und Tausenden von Mitgliedern, aber eine Bewegung, die wirklich mit Hauskreis begonnen hat. Nur mit Hauskreis und wieder trennen und nochmal einen neuen Hauskreis. So hat ihre Gemeinde begonnen. Zellgruppen, so schreibt er, sind nicht nur ein Programm für die Gemeinde. Sie sind der Platz, an dem die Menschen die Möglichkeit gegeben wird, neutestamentliches Christentum zu erfahren und es vorzuleben. Hier wird auf Beziehungen aufgebaut und nicht auf einem Treffen. In den Zellgruppen, er nennt es Zellgruppen, ganze Kleingruppen oder Hauskreise nennen, in den Zellgruppen teilen die Menschen ihr Leben miteinander und strecken sich mit der heilenden Liebe Jesu zu einer zerbrochenen Welt aus. Also es funktioniert auch in Amerika sehr erfolgreich. Halleluja. Ich möchte hier zum Schluss kommen mit uns. Ich denke, seid angesprochen und habt selber reflektiert, wo stehe ich, wo stehst du heute? Bist du Teil einer Kleingruppe? Wenn ja, dann hoffe ich, dass ich, und wir wissen, wir haben dich inspiriert heute, wir haben dich ermutigt, noch intensiver dein Christsein dadurch zu leben und noch mehr Menschen dazu zu bringen. Wenn du noch nicht dich irgendeiner Kleingruppe angeschlossen hast, dann hoffe ich, dass ich dich heute ermutigt habe, eine kleine Gruppe zu finden. Und du hast die Schritte gehört, die du gehen kannst. Aber vielleicht sagst du dir, Mensch, ich bin auch bereit, selbst ein Gastgeber zu sein. Bin bereit, mein Haus aufzumachen. Dann hast du die Einladung gehört für 6.2. Und nochmal für die, die online dabei sind. Wir wünschen uns so gern, dass auch du bei dir zu Hause wirklich Präsenzgemeinschaft erleben kannst. Nicht nur online, obwohl wir das echt gerne tun, dass wir dir dienen online. Aber noch mehr wünschen wir uns, dass du vor Ort eine Kleingruppe hast, dass du dich mit Menschen triffst, dass du das teilen kannst, was du alles erlebst und erfährst durch uns und mit Gott und die ganzen Predigten. Es ist so einfach. Mittlerweile, unsere ganzen YouTube-Videos, kannst du dich mit Freunden zu Hause treffen, machst schön die Videos an, hörst die Predigt an, dann machst du das wieder aus, schlagst die Bibel auf, betet miteinander, redet darüber, was ihr gehört habt. Es ist mittlerweile so einfach geworden. Du musst nicht selber jetzt der große Bibelwisser sein, um einen Hauskreis zu gestalten. Lasst uns miteinander aufstehen. Jesus, wir stehen vor dir, Herr Jesus, und wir wollen uns jetzt wirklich beugen vor dir und wir wollen uns stellen dir, denn du hast vor 2000 Jahren schon lange uns die Antwort gegeben, wie es geht. Und manchmal haben wir unsere eigenen Ideen und denken, wir können es anders und passt nicht zu unserem Leben. Und wir möchten zu dem zurückgehen, wenn du gesagt hast, dass sich die Gemeinde von Haus zu Haus getroffen hat und da miteinander Gemeinschaft und Gebet und Brot brechen und alles. Ja, dann wollen wir uns dem beugen und sagen, Herr, wir wollen nicht clever sein, sondern wir wollen Reich Gottes so leben, wie du das uns gezeigt hast, vorgelebt hast mit deinen 12 Jüngern. Wir wollen es gar nicht anders tun und wir beugen uns heute und sagen, Herr Jesus, vergib uns. Vergib uns, Herr Jesus. Vergib uns, wo wir uns eingraben, isolieren und nur noch uns selbst leben und uns selber befriedigen. Herr, vergib uns, da wo wir unsere Gottesdienste und Predigten nur noch wie so einen Supermarkt behandeln, wo ich mir abhole, was ich brauche. Herr, ich möchte eine Person sein, die wiederum sein Herz und sein Haus öffnet, damit du da hineinkommen kannst. Und ich denke nochmal an dieses Zeugnis von dem Sven. Wie lange hat er sich selbst verschlossen gehabt mit seinem Bruder und nur keinen reinschauen lassen. Und er hat gedacht, er würde was verlieren dabei, obwohl er der Verlorenste war. Und danke, Herr Jesus, dass du durchbrechen durftest und er heute so ein lebendiges Zeugnis ist und so eine tolle Gemeinschaft leben kann und Mut hat, nach vorne zu gehen und vor anderen zu sprechen. Herr, das ist für uns wirklich so ein Beispiel. Herr, wir danken dir und du willst es mit jedem tun. Und ich möchte jetzt in dein Leben hineinsprechen. Wenn du merkst, ja, ich bin eigentlich so verschlossen, ich will keinen reinschauen lassen, ich lebe für mich isoliert, dann möchte Gott dich jetzt erreichen. Möchte dich auch an diese Worte erinnern, die wir vorher gehört haben. Denk an diesen Knäuel, den du versuchst selber zu lösen. Öffne dich. Jesus möchte dich berühren. Und ich möchte dafür dich beten und möchte dir auch die Möglichkeit geben, komm nach vorne zum Gebet, während wir noch ein Lobpreislied singen, wollen wir mit dir beten. Wenn du so eine Person bist, wo du merkst, hey, ich bin eigentlich so verschlossen, will mich nicht öffnen, lebe mich und mein Selbst und mein Haus, da lasse ich keinen rein und so weiter. Wenn das bei dir der Fall ist, dann lass doch Jesus heute dich berühren. Du brauchst dich nicht dafür schämen, dass es so ist. Aber du darfst heute den ersten Schritt machen, indem du rauskommst und sagst, ich möchte mit mir beten lassen, dass hier Veränderung reinkommt. Ich habe es satt, allein zu sein. Ich habe es satt, so eingeschlossen, verkrustet zu sein. ich habe es satt, in einer traurigen Welt zu leben, die ich mir selber geschaffen habe. Mein Leben ist ein Knäuel. Ich möchte Jesus ranlassen an mein Leben. Komm nach vorne, lass mit dir beten. Mach den ersten Schritt. Und nach dem ersten wird der zweite auch folgen. Halleluja. Halleluja, ich bete jetzt. Herr, deine Herrlichkeit ist da. Und ich danke dir, Herr, dass du die Antwort hast für uns. Dass du die Antwort hast für uns. Du bist die Antwort. Lass dein Licht jetzt hineinscheinen in unser Leben, in die Isolation. Lass dein Leben, dein Licht hineinscheinen, Herr Jesus, da, wo wir uns verschlossen haben, wo wir Dinge einfach geheim halten, weil wir uns dafür schämen. Lass dein Licht jetzt hineinkommen. Brich du durch diese Kruste. Halleluja. Ich danke dir, dass dein Wort wie ein Hammer ist, der auch da mal aufbricht, wo wir es verkrustet sind, wo wir Mauern gebaut haben und sie müssen fallen, damit deine Liebe hineinkommt, damit wir wieder beziehungsfähig sind, damit wir gemeinschaftsfähig sind, damit wir wieder lachen können. In Jesu Namen möge der Heilige Geist dich jetzt berühren von oben herab. In Jesu Namen. Amen.